Wir sind gerade in einer Predigtreihe gestartet zum Thema Gebet. Ein Thema, wo wir sagen, es lohnt sich, da näher hinzuschauen. Und dahinter steckt auch der Wunsch, die Hoffnung, dass wir mehr und mehr auch als Gemeinde eine betende Gemeinde sind und werden. Letzte Woche sind wir damit gestartet, indem wir überlegt haben, in welche Haltung, wie können wir eigentlich vor Gott treten, um mit ihm zu reden, ihn vielleicht sogar zu bitten. Und diese Antwort hat ganz viel mit unserer Identität, mit uns selber zu tun. Denn die Antwort ist, dass wir, wenn wir Gott angenommen haben, nicht mehr irgendwelche Vagabunden sind, die schmutzig irgendwo anklopfen und um Hilfe bitten. Obwohl dieses Bild vielleicht auch diesen Zustand beschreibt, was wir sind, bevor wir Jesus in unserem Leben haben, oder auch einen Zustand beschreibt, wie wir uns manchmal fühlen. Aber die Realität ist, wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist unsere Identität verändert. Dann sind wir keine Bettler mehr, sondern wir sind seine Kinder. Wir sind königlich. Wir sind Prinzen, wir sind sogar Beerbten, Erben von ihm, wir sind berechtigt, Erbe von Gott zu sein. Und wir haben letzte Woche auch davon gelesen und einen Text uns angeschaut, unter anderem, wo es darum ging, da ein Umwandlungsprozess passiert. Wir haben eine neue Identität, in die uns Gottes Geist hinein verändert. Also wir sind schon ganz neu seine Kinder und dennoch passiert ein gewisser Umwandlungsprozess in unserem Denken. Leo Bigger, der Pastor vom ICF, hat einmal dieses Bild geprägt oder nutzt es häufig in seinen Predigten, dass unser Gehirn eine Festplatte ist, die ja gelaufen ist, die Erfahrung gemacht hat und die jetzt von Gott umprogrammiert und Verhaltensmuster umgeschrieben werden. Und das ist ein Prozess. Wir sind schon seine Kinder und sind noch in einem Prozess der Umwandlung. Aber Gott schaut uns an durch Jesus Christus, seinen Sohn, und sieht uns als seine Kinder vor ihm stehen. Wir können zu ihm kommen, wir können auf seinen Schoß springen und sagen, hallo lieber Papa. Jesus hat uns erlöst und den Weg frei gemacht, dass wir einfach vor den König treten können, um mit ihm zu sprechen, um mit ihm zu beten, um ihn sogar zu bitten. Im ersten Johannesbrief lesen wir, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Jesus hat diesen Weg zum Vater freigemacht hat und er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher bei Gott. Aber wir wissen, Jesus hat seinen Dienst hier auf dieser Erde getan und ist jetzt eben nicht mehr in Person bei uns, sondern ist in den Himmel zurückgegangen. Aber er hat uns nicht alleine gelassen. Und wir lesen, wie Jesus selber verheißt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn selbst darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also Jesus ist der allererste, der für uns eintritt bei Gott, bei seinem Vater, bei dem liebenden Vater, der den Weg frei macht, dass wir in Freimut als seine Kinder vor seinen Thron laufen können. Aber es ist nicht nur Jesus, sondern es ist sogar noch tiefer, noch das Geheimnis ist noch größer durch den Heiligen Geist. Paulus erinnert uns daran im Korintherbrief, habt ihr denn vergessen, dass euer ganzer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den euch Gott gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Heilige Geist, der wohnt in uns und damit ist Gegenwart Gottes in uns selber drin. Und heute Morgen möchte ich mit euch einen kurzen Text aus dem Römerbrief anschauen, den ich selber eigentlich im letzten Jahr häufiger gelesen habe, tiefer eingestiegen bin und der ein für mich unfassbar großes Geheimnis enthält, wie dieser Heilige Geist für uns eintritt vor Gott. Und ich möchte mit uns den Predigttext lesen aus Römer Kapitel 8, die Verse 20 bis 27. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend diese Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass wir dir hier heute Morgen in diesem Gottesdienst begegnen können, Herr. Ich danke dir, dass du heute Morgen sprechen möchtest zu jedem Einzelnen, Herr. Durch die verschiedenen Elemente, durch die Gemeinschaft. Herr, du hast viele Wege, wie wir dir begegnen können. Und ich bete, dass du uns hilfst, ja jetzt auch in diesen Minuten dein Wort zu verstehen, dass du uns dein Wort aufschließt, Herr, und wir von dir lernen können, wir in der Liebe zu dir wachsen dürfen und du ja unsere Festplatten umschreiben kannst und veränderst in das Bild hinein, wie du uns jetzt schon siehst, Herr. Danke, Herr. Amen. Das, was wir erleben, diese Spannung. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder, aber wir sind noch nicht an diesem Ziel von dem, was diese Hoffnung und diese Verheißung ist. Das Ziel wird einmal sein, wir werden bei Gott selber sein, in seiner Gegenwart sein. Und wir werden vielleicht nicht mehr diesen Leib, den wir hier auf dieser Erde haben, ja, den werden wir im Himmel nicht mehr haben, sondern wir werden in irgendeiner Form einen Auferstehungsleib haben, wie auch immer das aussehen wird. Das stellt man sich manchmal so ein bisschen spooky vor, weil Jesus konnte ja auch durch Wände gehen und auf der anderen Seite konnte er noch essen. Naja, egal, darum geht es heute Morgen nicht. Aber wir sind noch nicht am Ziel, weil ich kann noch nicht durch Wände gehen und ich bin auch noch nicht ganz präsent in dieser Gegenwart von Gott. Und in dieser Spannung leben wir. Wir sind schon ganz Gottes Kinder und sind noch nicht ganz da, wo wir einmal sein werden. Und die Verheißung ist da. In diesem Text lesen wir von der Erstlingsgabe. Das sind die ersten Gaben, die Vorboten dafür, die man geopfert hat auch und Gott gebracht hat. Wenn die ersten Ehrenreifen, wenn wir jetzt in Form von Ackerbau und Getreide sprechen, auf Hoffnung hin und in der Erwartung auf eine große Ernte. Die ersten Früchte, die dort schon kommen, die werden Gott gebracht und Gott geopfert. Und diese Verheißung ist da, es ist schon angebrochen, das ist schon da, diese Ernte ist da und es ist noch nicht vollkommen da. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Wir sind schon errettet und leben noch in dieser Spannung, in dieser Zwischenzeit, wo wir betroffen sind davon, dass auch die Welt um uns herum der Vergänglichkeit unterworfen ist. Dass wir erleben, dass unser Denken immer noch geprägt ist von dem, wie wir früher unterwegs gewesen sind, als wir noch nicht Kinder Gottes waren. Aber wir sind es schon. Gott schaut uns an und er verändert uns dorthin, wie er uns jetzt schon sieht. Wir haben diese Hoffnung auf diese Segnung, dass einmal irgendwann kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr sein wird. Dass wir wirklich befreit sind von aller Versuchung, von aller Schuld und Sünde in unserer jetzigen Gegenwart. Und deshalb warten wir mit Ausharren, wie es hier heißt. Und das ist ein Geheimnis. Petra hat es schon angedeutet. Hoffen ist ein Stück weit auch warten. Hier ist davon die Rede, dass wir zwar schon einiges empfangen haben, wie die Erstlingsgabe oder der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und dennoch ist es ein Hoffen und ein Warten auf das, bis es zur vollkommenen Vollendung gekommen ist. Und das fällt uns in dieser Gesellschaft schwer. Wir sind gewohnt mit Amazon, du kannst bestellen auf einen Klick und morgen wird dir das vor die Haustür gelegt. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt zu warten, wenn es dann heißt, wie, 3 Tage Lieferzeit? Oh nee, das kann doch nicht sein. Amazon, was sagst du denn dazu? Und dennoch sind wir in dieser Herausforderung, in dieser Spannung, in diesem Geheimnis unterwegs, auf Hoffnung hin. Wir erleben um uns herum einen Zustand, der noch nicht diese Vollkommenheit hat, die es einmal haben wird. Wir sehnen uns danach, diese Sohnschaft, diese Kindschaft so zu erleben, dass wir wirklich wortwörtlich auf den Schoß von Gott klettern können. Dass es keine Herausforderung mit Schmerz, mit Schuld, mit Krankheit und Ähnlichem um uns herum gibt. Wir warten auf Gottes Eingreifen. Wie steht's bei dir heute Morgen aus? Wo wartest du auf sein mächtiges Eingreifen in deinem Leben? Wo sehnst du dich nach Erneuerung oder Veränderung? Wo erlebst du Selbstzweifel, Umstände, Beziehungen, die zerbrochen sind? Und wartest darauf und bittest Gott, komm her. Diese vollständige Erlösung von allen Umständen. Ich glaube, wir haben verlernt zu warten in unserer Zeit. Und dann kommen schnell Gedanken, oh, wer hat denn da jetzt gepennt? Oder gibt es jetzt schon wieder einen Warnstreik? Irgendwo wird doch bestimmt Zeit und Effektivität verschwendet. Und warten ist oft von uns negativ betrachtet. Und Gott mutet uns das zu und fordert uns heraus. Gott möchte, dass wir, glaube ich, eine Sehnsucht haben und diese Sehnsucht weiter in uns wachsen kann in seine Gegenwart, dass sein Reich mehr kommt und dieser Zustand der vollständigen Erfüllung dessen, wie es einmal sein wird, mit dem Auferstehungsleib und allem, dass das noch schneller kommt und mehr präsent wird in unseren Leben. Und ich glaube, durch dieses Schnelle, durch dieses Negative, etwas zu verpassen vielleicht auch, können wir manchmal gar nicht abwarten und aushalten, dass auch Gott diese Zeit des Wartens benutzen möchte, in uns Gutes hervorzubringen und gute Dinge einzuüben, wie zum Beispiel das Zeit mit ihm verbringen im Gebet, im Ehrlichsein vor Gott, in dem noch näher an Gottes Herz heranzuwachsen, auch durch Herausforderungen, die wir erleben, damit unser Glaube Tiefgang erleben kann. Ich glaube, im Warten kann geistliche Frucht wachsen. Und dann wird auch die Erfüllung noch köstlicher. Dann wird auch das, wenn wir Gott erleben, immer größer sein in unserem Erleben. Wenn wir weiter im Text gehen, es gibt ja viele Gedanken in der Bibel, die wirklich gut sind und richtig sind, wie wir beten sollen oder wofür wir beten sollen. Wir können füreinander beten. Wir sind sogar herausgefordert, für Feinde zu beten. Wir haben das Vaterunser bekommen, was wir beten können, im Sinne dessen, was richtig ist, zu beten. Wir sind herausgefordert, für Machthaber, für Politiker zu beten. Und hier in diesem Text gibt es wirklich ein Geheimnis, nämlich, dass es wir nicht nur selber sind, die beten, sondern sogar, dass hier die Rede davon ist, dass der Heilige Geist betet. Der Heilige Geist, und zwar so, wie Gott es will und was im Einklang mit Gottes Wesen ist. Mal ganz ehrlich, wir können doch gar nicht immer das beten, was wirklich im Einklang mit dem ist, was Gottes Wille ist. Ich schaffe das zumindest jedenfalls nicht. Und gerade wenn wir vor großen Herausforderungen stehen oder vor Krisen oder ja, anderen schweren Schicksalsschlägen, was ist richtig zu beten? Gerade in diesen schweren Situationen geht es mir so, dass ich gar nicht weiß, was soll ich jetzt beten? Ein Dozent von mir, der hatte immer eine sehr klare, strikte Meinung, wenn er zum Beispiel gesagt hat, wie er betet für Machthaber und Diktatoren, die auch Menschen verfolgen. Da hat er zum Beispiel immer für Nordkorea, war ihm immer ein sehr großes Anliegen. Und sein Gebet war, Gott, bitte begegne dem Herrscher mit Vollmacht, dass er sein Leben ändert und ganz dir hingibt, oder lass ihn sterben. Ein ganz schön radikales Gebet. Was ist jetzt richtig im Willen Gottes? Schwer zu entscheiden, schwer, dass wir eine moralische Entscheidung darüber treffen, wie ich empfinde. Wir können nicht genau wissen, was Gottes Wille ist, was er vielleicht tun möchte. Was wäre, wenn Gott wirklich diesem einen großen Machthaber begegnen möchte und das ganze Land verändert sich auf einmal und wird christlich und keine Ahnung. Wie gigantisch wäre das, oder? Und auf der anderen Seite wünschen wir den Menschen dort, dass der Machthaber stirbt und eine Öffnung passiert und ja. Eine Predigt, die mich letztes Jahr sehr geprägt hat und beschäftigt hat, von einem guten Kollegen, von Matthias Vogt aus der Hamburger Gemeinde, der hat einmal ein richtig cooles Bild benutzt, um zu beschreiben, wie ist das, wenn wir beten vor Gott. Und er hat gesagt, wir könnten uns Gebet von uns vorstellen wie ein Blumenstrauß. Und in diesem Blumenstrauß, da gibt es richtig schöne und gute Blumen. Das sind bestimmt richtig tolle und gute Anliegen, wofür wir beten, die auch im Einklang mit Gott sind. Dann gibt es sowas wie verwelkte und abgeknickte Blumen. Die entsprechen vielleicht Gottes Willen, aber wenn wir ehrlich sind, ist unser Motiv dahinter vielleicht das eigene Ego, der eigene Vorteil, dass wir uns bereichern oder dass wir gut dastehen. Dann gibt es darin noch sowas wie Unkraut, vielleicht sogar giftiges Unkraut, wenn wir für Dinge beten, die eigentlich nicht richtig sind und im Einklang mit Gott stehen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch so eine Menge Gras in diesem Blumenstrauß. Das sind jetzt nicht falsche Anliegen, aber ob das jetzt so richtig nützlich und sinnvoll ist, wissen wir jetzt auch nicht. Und es ist ja schwer zu sagen, wenn wir uns vorstellen, unsere Gebete sind wie dieser Blumenstrauß, wie würde dieser aussehen? Wären das nur die perfekten Rosen oder was auch immer deine Lieblingsblume ist? Und dann gibt es halt wirklich diese Situation, wo wir manchmal gar nicht wissen, was ist das Richtige zu beten. Manche Leute wissen das ganz klar zu wissen, was ist Gottes Wille. Und ich finde das gar nicht immer so leicht zu sagen, was ist jetzt wirklich Gottes Wille. Und das ist okay. Das ist nicht perfekt. Und Gott sieht es und nimmt es und hört trotzdem weiter zu, trotz der Disteln und Gras und sonst irgendwie in unserem Gebetsblumenstrauß. Wie können wir denn wirklich richtig unterwegs sein und beten, wenn wir gar nicht wissen, ob wirklich das, was wir beten, gerade im Einklang mit dem Willen Gottes ist? Und hier dieser Text verheißt uns, dass wir eine Hilfe haben. Dass wir in unserer Schwachheit, in der wir eben nicht perfekt sind und alles wissen, jemand an unserer Seite haben, der uns hilft. Und der nicht nur an unserer Seite ist, sondern der in uns wohnt. Und eine weitere Person der Dreieinigkeit, die für uns vor Gott, dem Vater, eintritt. Neben Jesus, der das ja auch verheißen hat. Und das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und aus diesem Text sehen wir, der Heilige Geist betet für uns. Gottes Geist in uns betet für uns. Er seufzt in unserem Seufzen, er tritt für uns ein. Wofür wird der Heilige Geist in uns denn beten? Der Heilige Geist in uns, als Teil Gottes, betet so, wie Gott es will, wie es dem perfekten Willen Gottes entspricht. Es gibt jemanden, der für uns das betet, was perfekt in Gottes Willen für uns ist. Und er betet das, was wir beten würden, wenn wir wirklich 100% Gottes Willen und Gottes Gedanken über unser Leben und über das, was er geplant hat, wüssten. Das betet Gottes Geist in uns für uns aus. Und Gott erkennt und erforscht uns und sieht unsere tiefsten Tiefen im Inneren, was uns wirklich beschäftigt. Ich weiß manchmal selbst gar nicht so richtig, wenn es in mir rumort, was ist denn jetzt das, was mich in der Tiefe bewegt? Und manchmal ist es meine Frau, die dann sagt, sag mal Lenny, was ist eigentlich gerade los hier? Was beschäftigt dich denn eigentlich gerade oder was zieht dich gerade so herunter? Und immer wieder muss ich dann neu überlegen, ja, was ist denn das eigentlich, was mir da vielleicht gerade im Magen liegt oder ähnliches. Aber der Heilige Geist, der schaut in die Tiefe und durchdringt uns, weil Gott uns erkennt und erforscht bis in die tiefsten, tieferen im Inneren. Und was sieht Gott in uns? Er sieht auch die Gebete, die der Heilige Geist für uns betet. Und in dieser Stelle ist auch gar nicht so weit davon entfernt bei diesem Thema Sprachengebet oder Zungengebet, wie man das nennt. Das ist, glaube ich, keine zwingende Voraussetzung, dass der Heilige Geist in uns betet. Aber ich glaube, diese Stelle macht uns auch Mut, Sprachengebet auszuprobieren. Oder macht uns Mut, Sprachengebet nicht nur als komisch und creepy und sonst irgendwie abzustempeln, sondern uns darauf neu einzulassen. Sprachengebet bedeutet ja oftmals in der Bibel, dass wir eine Sprache sprechen, die wir gar nicht kennen. Die, wenn wir sie aussprechen, wie Gebrabbel klingt. Und halt meistens, wenn nicht zufällig jemand da ist, der das dann auslegt, wirklich etwas ist, wo wir selber gar nicht wissen, was wir beten. Und ich glaube trotzdem, dass das genau ein Ausdruck dessen ist, was wir gebrauchen können, um dem Raum zu geben, dass der Heilige Geist in uns betet und wir manchmal selber gar keine Worte finden für das, was in uns ist. Und doch ist es ein Ausdruck dessen, dass es zu Gott geht. Und ich glaube, auch hier, wenn der Heilige Geist in uns betet, ist es nicht wesentlich, dass wir Sprachengebet dazu tun, aber es ist nicht verkehrt, sich das bewusst machen zu dürfen, vielleicht innezuhalten vor Gott und zu sagen, Gott, ich bin hier, ich weiß gerade nicht, was die richtigen Worte sind, und einfach stille zu sein vor Gott, in die eigenen Tiefen zu hören und einfach Gott hinzuhalten, zu sagen, Gott, du kennst mich, du siehst mich. Auch eine Veranschaulichung, die Matthias Vogt einmal sehr eindrücklich rübergebracht hat, ist, es ist wie, als wenn Gott tief in uns hineinzoomen würde. So mit einer Lupe oder mit einem Mikroskop schaut er in uns hinein, und was sieht er? In uns sieht er den Heiligen Geist am Zeichnen von Bauplänen. So, wenn wir uns vorstellen, dass ein Architekt vielleicht vor seinem Tisch steht und Zeichnungen anfertigt, und das sieht alles stylisch aus mit so perfektem Licht und sonst irgendwie, und Gott sieht den Heiligen Geist zeichnen. Und was zeichnet er? Er zeichnet Pläne, wie er uns verändern möchte, was er in unserem Leben bewirken möchte, wo er unseren Charakter formen möchte, was er in unserem Leben oder durch unserem Leben hervorbringen möchte. Er zeichnet Pläne, welche geistlichen Früchte er in uns hervorbringen möchte und wachsen lassen möchte. Und Gott, der Vater, schaut dem zu, was der Heilige Geist in uns dort an Plänen macht, und sieht es und fängt an zu jubeln und freut sich darüber, weil er sieht, dass diese Pläne eins zu eins mit seinem Willen für unser Leben entsprechen und übereinstimmen. Und ich glaube, dass die Antwort Gottes darauf sein wird, er wird es tun. Er wird uns verändern. Der Heilige Geist, der in uns, für uns betet, spricht mit Gott und ich glaube, Gott verändert uns. Und dieses Bild, was wir hier in diesem Text finden, das macht mir total viel Mut und Hoffnung. Es gibt jemand, der den perfekten Willen Gottes über meinem Leben ausbetet und das ist Gottes Geist selber. Woher könnten wir wissen, dass Gottes Willen in uns geschehen wird und geschehen kann? Weil wenn der Heilige Geist in uns wohnt, betet er für uns. Und das ist, wenn wir diesen Gebetsblumenstrauß anschauen, um in diesem Bild zu bleiben, das ist wie, wenn dieser Blumenstrauß das ganze Gras entfernt wird und das Unkraut und nur die allerschönsten Blumen deiner Lieblingsblume dort in diesem Strauß hervorgebracht werden und übrig bleiben. Und das tragen wir vor Gott. So ist es, wenn der Heilige Geist in uns auch für uns betet und für uns eintritt vor Gott und sich einreiht mit Jesus Christus als Fürsprecher vor dem Thron Gottes, vor dem liebenden Vater. Und ich glaube, in diesem Geheimnis begraben ist es möglich, selbst in Unruhe, in Warten, in Zeiten und Situationen von Bedrängnis, von Gefahr, von Angst und Not, einen übernatürlichen Frieden und Ruhe von Gott zu bekommen. Weil wir wissen dürfen, Gott selbst in uns, der Geist Gottes, betet für unser Leben. Er tritt für uns ein. Auf Hoffnung hin sind wir errettet. Und Gott selbst sieht uns durch Jesus Christus an und sieht seine vollständigen, verwandelten Söhne und Töchter. Er ist in uns am Wirken. Und in diesen paar Versen, ja, ich finde es echt schwer zu greifen, diese Vorstellung, Gottes Geist in uns betet für uns und dennoch liegt da eine solche Kraft und Zuversicht und Hoffnung für uns. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du ja so viele herausfordernde Dinge auch in deinem Wort schreibst, aber die alle aufgeschrieben sind, um uns zu ermutigen und weiterzubringen, Herr. Und ich danke dir für diesen herausfordernden Text hier heute Morgen, Herr. Herr, ich finde es selber schwer zu greifen, wie du in uns am Wirken bist, Herr. Und doch dürfen wir dein Wort ernst nehmen. Und ich danke dir, dass wir Tempel und Träger des Heiligen Geistes sind, Herr. Danke, dass sogar dein Geist für uns vor dir eintritt, Herr, und betet, wie es am besten für uns ist, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns mutig machst, auch diese Verheißung und diese Wahrheit zu ergreifen, um Hoffnung zu bekommen, um zu warten, um nicht unruhig zu sein, sondern auf dich zu schauen und dich zu suchen, Herr. Danke, dass, wenn es um Gebet geht und wir hier in diese Bibel schauen, dass du selber für uns betest und eintrittst, Herr. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen und dass dir nicht zu groß und nicht zu klein ist, sondern du möchtest, dass wir um alles bei dir bitten dürfen. Und wir wissen dürfen, selbst wenn wir vielleicht nicht immer alles richtig und perfekt beten und wissen und im Einklang mit dir sind, Herr, du bist am Wirken in uns. Du bringst uns ans Ziel, Herr. Du selbst veränderst uns, unser Denken, unsere Festplatte, Herr. Und du siehst uns als deine kostbaren Söhne und Töchter, Herr. Herr, hilf uns, dieses Geheimnis auch von deinem Geist mehr und mehr zu verstehen, Herr. Danke für deine Gebete für unsere Leben, Herr. Amen.